Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
All eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm.
Hallo, herzlich willkommen, hello, schöner neuer Fußball und es ist das Staffelfinale mit ein paar interessanten Plot-Twists. Mal schauen, was ihr alles heute so erleben werdet mit uns, wieder mal in einem etwas kuriosen Setting, dazu gleich mehr. Mein Name ist Konstantin Eckner, aus Köln zugeschaltet, aus seinem bayerischen Fahrzeug, Tommy Kmür.
Hallo, grüß dich.
Kannst du ganz kurz was zu deinem Setup sagen, bevor wir die anderen Setups sprechen?
Ich sitze auf dem Parkplatz der Motorworld, wo heute der erste Spieltag der Border League stattfindet und habe mir hier im Auto ein mobiles Studio eingerichtet, nur um 25 Minuten auf Nico Backspin zu warten, der mit dem polnischen 3G kämpft.
Nico, das sind Anschuldigungen, willst du dich dagegen wehren?
Schuldig im Sinne der Anklage. Ich will nicht mehr.
Also Nico,
ich kämpfe
jetzt
nach einer Stunde mit einer Scheißleitung und versuche irgendwas hinzukriegen. Es kotzt mich so an, alter Schwede.
Ich finde, sorry, Nico, das hast du vorhin nicht gehört, wir haben das gerade besprochen. Ich finde, wir konnten erstmals direkt in dein Herz schauen. Ich habe das Gefühl, dich erstmals wirklich echt zu erleben.
Also wir haben wirklich deine Seele, sehen wir gerade.
Es war ein sehr persönlicher Moment, ich gebe es zu. Ja. Sehr, sehr, ein sehr aggressiver auch von meiner Seite, aber ich auch schmerzhaft. Das. Und es ist auch so ein bisschen so, wie schon das Gefühl, so wenn das ist ja quasi Staffelfinale hier, so ob das noch Sinn macht hier mit mir oder ob ich irgendwie das die Karriere am Nagel hängen sollte.
Ja, vielleicht einfach was anderes machen.
Okay, für positive Stimmung sorgt meistens der, der die Nase gerade stehen hat, Kai Rippe.
Ja, hallöchen.
Oh Gott.
So, ja. Hätte ich nicht sagen sollen. Kai, du warst gerade noch beim Arzt, aber bist trotzdem noch guter Dinge?
Ja, genau. Also bestens. Die Werte sind gut. Also alles tippitoppi und ich freue mich auf unser Staffelfinale.
Super, es wird ein Mädchen oder ein Junge?
Beides.
Nach diesem kurzen Beides. Intro, ihr merkt, wieder mal unter erschwerten Bedingungen zeichnen wir auf. Und Staffelfinale heißt natürlich nicht, dass danach schöner neuer Fußball nicht weitergeht, sondern es geht in Staffel 2. Die Saison beginnt ja bald. Aber zuvor wollen wir quasi unsere erste Saison noch rund machen und ein bisschen ja auch über die Zukunft sprechen. Tommy, du hast dich ja wahrscheinlich eingehend und ausführlich nochmal beschäftigt mit all dem, was in den ersten 19 Episoden passiert ist, oder?
Ja, also ihr habt irgendwas gesagt und ich habe im Grunde immer das Gegenteil gesagt. Dann haben wir kurz gestritten und dann war vorbei. Also so ist das ja eigentlich in der Regel. Das wäre mein Previously und schöner neuer Fußball. War das gut so?
Ist ja auch die Basis von allem, was wir hier aufgebaut haben eigentlich.
Das ist die Basis. Ja. Das ist unser Geheimnis, unsere geheime Formel, unsere Erfolgsformel.
Also man kann ja auch mal beleuchten, was alles überhaupt nicht geklappt hat in den ersten 19 Folgen. Mal angefangen mit einer konstant guten Verbindung. Das zweite war, dass unsere wunderbare Idee, dass irgendwelche halbseidenden Promis uns einsprechen, das haben wir dann irgendwann gelassen, nachdem Herr Eckner Angelos Charisteas ausgegraben hat in den Tiefen Griechenlands. Das war allerdings echt aber ziemlich witzig, aber das haben wir ja sterben lassen. Und was natürlich auch, sagen wir mal, ausbaufähig ist, ist unser WhatsApp Channel.
Das stimmt, wir haben einen WhatsApp-Channel irgendwann mal gestartet. Ich habe den gestartet. Er war voller Euphorie und danach.
Wir haben einen WhatsApp-Channel?
Ja, so du bist sogar drin. Channel. Weißt du das
Stark.
Nicht? Nee. Ja, und ich sag mal, ich habe den dann leider genauso vernachlässigt wie, weiß ich, so ein Tumblr von einer 12-Jährigen. Das ist dann alles. Das war eine Woche cool und danach ging sehr, sehr wenig zusammen. Nutzt man eigentlich Tumblr noch, Tommy?
Ich habe mich gerade gefragt, was dieser Satz bedeuten soll. So vernachlässigt wie einen Tumblr einer 12-Jährigen. Und ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will.
Nee, ich will das auch nicht wissen.
Ich auch nicht. Ich distanziere mich an dieser Stelle weiterhin von allem, was Konstantin Eckner sagt.
Ohne zu wissen, was das heißt.
Ja.
Okay, aber, ganz kurzer Cut. Weiter geht's.
Wenn wir beim Thema Vernachlässigen sind. Ich will gleich vorneweg sagen, ich habe mich nicht vorbereitet auf diese Folge. Was mir ja gar nicht ähnlich sieht, muss man sagen.
Insofern, hast du dich irgendwann mal auf eine Folge vorbereitet, Tommy?
Ja.
Auf welche?
Hey, hör mal, denk mal an letztes Mal. Da kam der ja aufmunitioniert wie Hölle hier an, als es um den Elfmeter von der Nati ging. Also da dachte man, der hat die ganze Woche nichts anderes gemacht.
Auf Kukurella eingeschossen hat, das war und seine Vorbereitung.
Hat er auch nicht.
Ich erinnere mich aber, eine Folge, da ging es um den Investorendeal mit den Fans. Und musste man sich ein bisschen vorbereiten, weil man sonst natürlich völlig blank gewesen wäre für Details. Meine Vorbereitung bestand damals darin, dass ich einfach Kai vorher gefragt habe, ob er mir das nochmal erklären kann.
Und auf einmal warst du auch für Investoren.
Ja, genau, es war natürlich ein bisschen gefärbt, deine Erklärung, so ehrlich will ich sein. Aber nee, ich habe mich in der Regel mental vorbereitet, nicht wirklich inhaltlich. Und genauso ist es heute. Aber es wird gut.
Ja, ich auch. Ich bin auch heiß. Also.
Sag.
Bitte sag du.
Also, ich will einfach jetzt ein kurzes Format erklären für heute. Wir machen also die Staffel zu. Wir lassen das jetzt mit den weiteren Rückblicken und was alles schiefgegangen ist, ist auch sehr, sehr viel gut gegangen. Und vielen Dank auch nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, die uns bislang unterstützt haben, zumindest dadurch, dass sie mit dabei waren auf dieser doch auch windigen und von einigen Schikanen geprägten Reise. Und natürlich auch gerne weitersagen, ja, sharen in euren ganzen Circles und so weiter, ganz wichtig. Wir wollen heute dann uns ein paar Themenfelder rausgreifen, nämlich 5 insgesamt, und jeweils zu einem Themenfeld soll jeder eine These formulieren, mit Blick auf natürlich dann die Fußballsaison 2024-25, die ja demnächst beginnt, dann auch mit dem Zweitligastart und mit Hertha BSC in Action zum Beispiel. Sorry, Tommy, dass ich dich immer wieder mit ins Boot hole, aber du bist heute einfach unser Außenkorrespondent in Köln. Und
du musst dich nicht entschuldigen, wenn du mich ins Boot holst. Also ich dachte, ich bin auch Teil. Ich dachte, ich bin auch fester Bestandteil dieses Podcasts, dieses Ensembles, aber es scheint ja gar nicht so zu sein. Also bitte hör auf, dich zu entschuldigen. Hol mich oft ins Boot, so oft wie es geht.
Ja, also
Boot von der Vorbereitung, ich hole mich ins Boot wie Fredo.
Ja, von der Vorbereitung holst du mich also häufiger rein, auf jeden Fall, als ich es im Moment selber einsteige, so wie ich hier vorbereitet bin. Auch inhaltlich ist es ja auch immer so, dass ich schon versuche, so gut wie möglich vorbereitet zu sein, mich dann aber auch sehr darauf verlasse, dass der Eckner ja schon weiß, wovon er redet, und Kai sowieso mit wilden Fragen.
So, da haben wir es nämlich.
Ja, da war ganz kurz dein...
Dann bin ich wieder...
Da war kurz dein McDonald's WLAN unterbrochen. Das ist dann leider so, wenn man noch schnell im McDrive sitzt. Machen wir weiter und gehen
ich
gleich.
Ich muss eine nächste Runde drehen.
Genau, bestell nochmal nach für uns. Bring das dann nachher gerne bitte mit.
Also ich glaube, die Leute haben verstanden, wir sind eigentlich respektlos mit ihrer Zeit umgegangen, weil wir uns weder vorbereitet haben, noch das technische Setup haben, um hier ernsthaft einen Podcast aufzuzeichnen. Und dennoch tun wir es.
Und deshalb machen wir heute extra lang, haben wir gesagt. Ja. Also
machen wir heute nicht.
Wir machen heute die Marathonfolge und wir wollen mindestens die 10.000 Hörer knacken, nachdem wir jetzt mehrfach knapp dran vorbeigesegelt sind. Es fehlt mir ein Davy Selke an Peter Pekareks Flanken, aber ich glaube, das geht so nicht ganz auf. Aber ich bin da optimistisch, dass wir heute richtig abliefern.
Das ist super. Wenn du optimistisch bist, dann wird das auf alle Fälle ein Ruckrepierer. Wir nennen ganz kurz mal die 5 Themenfelder, die wir uns rausgegriffen haben. Es ist zum einen die Bundesliga, zweite Bundesliga natürlich mit einbegriffen, die Bundesligen. Das zweite ist das Internationale, also Champions League und alles weitere. Das dritte ist Culture. Das vierte die alternativen Ligen, die uns hier auch ausgiebig beschäftigt haben während der ersten Staffel. Und das fünfte ist die oft diskutierte, viel zitierte und kontroverse Sportpolitik im Fußball.
Yeah. Lass mal mit den alternativen Ligen anfangen.
Das Bundesliga ist dann 3, Kai. Du hast den Plan schon abgesegnet. Wir beginnen mit der Bundesliga.
Na gut.
Und mit der zweiten Bundesliga.
Na gut.
Wer hat eine gute These, Jungs?
Ich habe eine These.
Freiwillige
Frage. Ich habe eine These, obwohl ich gerade noch gesagt habe, ich hätte keine. Ja. Willst du anfangen, Nico, solange du noch da bist?
Nee, mach mal.
Meine These.
Ja, wir müssen eigentlich die Zeit für Nico nutzen, weil jeden Moment muss er wieder in McDrive rein.
Also ich fange jetzt an, bevor wir uns hier streiten. Meine These für die kommende Fußball-Bundesliga-Saison 2024-25 ist, dass Bayer Leverkusen wieder Meister wird.
Gibt es dazu noch mehr Kontext oder lassen wir die erstmal so stehen?
Du kannst gerne noch eine Begründung liefern, Tommy.
Finde ich aber schon ganz interessant, wenn man sich überlegt, was da an Transfers so im Raum schwebt, was sie sich da holen. Jetzt holen sie noch mit Matip-Erfahrung von Liverpool, ne? Und die Top-Mannschaft bleibt zusammen. Also wer soll sich schlagen? Ich würde sagen, auf lange Sicht ist Bayer Leverkusen unschlagbar, wenn sie in der Konstellation zusammenbleiben.
Und das Problem ist ja, die bleiben ja nicht ganz zusammen, ne? Jonathan Tah zu den Bayern wahrscheinlich, wenn Matthijs de Ligt geht zu United, und Frimpong hat eine Ausstiegsklausel.
Ja. Das stimmt. Aber der Königspersonal hier ist natürlich Xabi. Und der bleibt ja, deshalb kann ich mir das für die kommende Saison ehrlich gesagt auch gut vorstellen. Vor allem, weil der erste oder größte Konkurrent Bayern mit Kompany, das kann man ja irgendwie überhaupt noch nicht so richtig einschätzen, was da wächst und gedeiht. Und ich finde den, also zum Kader von Leverkusen, der wird sehr stabil bleiben. Bei Bayern, das ist ja so das Entscheidende. Und da fehlt mir im Moment noch irgendwie so dieser Megatransfer, der jetzt vielleicht nochmal irgendwie die Euphorie bei denen schürt.
Ja, das wäre dann auch wieder ein Xavi, ne? Oder wenn es mit dem nicht klappt, ein Dani Olmo, was auch nicht ganz am Tisch ist. Ich glaube, das könnte so der Transfer sein, finde ich.
Also sind das diejenigen, sorry für die Unterbrechung, Konstantina, gerne du, also sind das diejenigen, die dich jetzt irgendwie an Leverkusen vorbeihiefen? Das fühle ich jetzt noch nicht so richtig.
Also aus meiner Sicht ist Bayern auf alle Fälle besser aufgestellt. Die haben Joao Palhinha geholt und Mikael Olise. Also Olise ist, der ist geboren dafür, in der Bundesliga alles kaputt zu dribbeln. Gerade weil er natürlich diese dynamischen Vorteile hat gegenüber vielen Außenverteidigern. Also muss ich auch nicht so viele Gedanken machen, dass er da zu Tode gegrätscht wird in der Bundesliga. Und du hast natürlich mit Palhinha einen der besten raumblockenden Sechser, die man so finden kann in Europa. Und solange der
Saum... Ist das die Holding Six?
Ja, ne? Ja, das ist
geil, die auch, Holding Six. Geil, auch dass Kompany jetzt den Spieler bekommt, den Tuchel nie bekommen hat.
Richtig.
Direkt.
Und Olise natürlich auch super. Also da gab es ja doch auch viele... die überrascht waren auf der Insel, dass er eben dann nicht zu einem Top-Club geht. Chelsea ist ja ausgestiegen aus dem Rennen, aber trotz allem, so ein Spieler geht normalerweise dann eher vielleicht zu einem Manchester-Club. Und
aber
das passiert jetzt nicht.
Kannst du mir, also Spieler verstehe ich alle, kennen wir sowieso noch nicht, aber kannst du mal eine Kurzanalyse zu Kompany machen? Also, weil da, das interessiert mich ja wirklich. Also, warum der jetzt auch irgendwie bei so einem Weltclub auf einmal aufdribbelt.
Ich meine, natürlich ist er nur, was ist er, achte Wahl oder sowas, ne? Wenn man jetzt schaut, wer alles dann abgesagt hat oder welche Verhandlungen nicht so richtig gefruchtet haben. Ich meine, die Bayern haben ja selbst bei Oliver Klaassen angeklopft, aber das hat ja Crystal Palace abgelehnt in dem Sinne. Also er ist natürlich nicht erste Wahl. Ich glaube, man fußt den Optimismus darauf, dass er sich als Guardiola-Schüler versteht. Hat ja auch 3 Jahre unter Guardiola gespielt, 2016 bis 2019, kurz vor Karriereende. Dann ist er ja nochmal nach Anderlecht. Und seine Zeit in Anderlecht und sein erstes Jahr in Burnley waren ja auch relativ klassischer Guardiola, Ballbesitz, Fußball, dominant auftreten, ist dann eben in der Premier League nichts gewesen, weil Burnley einfach nicht den Kader hatte, um diesen Fußball weiter durchzuziehen. Also der große Kritikpunkt an Vincent Kompany war ja immer gewesen, er hat mit Burnley dann nicht den Spielstil umgestellt mit einer Abstiegsmannschaft oder einem Abstiegskandidaten. Das hätte er tun sollen, war ein bisschen zu sturköpfig, aber das sollte ihn bei Bayern nicht weiter interessieren, weil die Bayern ja ohnehin so oder so dominant auftreten wollen und die werden jetzt versuchen, so eine überdominante Mannschaft sich hinzustellen mit eben dann wahrscheinlich einen Xavi, der halb links spielt, Musiala und Olise als neuer Robben. Das ist ja ein Linksfuß auf rechts, der nach innen zieht und so ein In-Swing-Delivery hat, die unglaublich ist. Und Palhinha eben mit Pavlovic zusammen, wahrscheinlich die beiden, die dann so die Sechserposition besetzen werden. Pavlovic soll aufgebaut werden als neue spielmachende Sechs, wahrscheinlich auch mit Blick. Also das ist schon, hat schon alles Hand und Fuß.
Aber sag doch noch mal was zu dem Menschen oder zu dem Typen Kompany. Also ist das auch so ein Spielerversteher? Ist das so ein Dominanter?
Also er ist sehr respektiert. Also bislang, und ich meine, darauf bauen die auch so ein bisschen, dass es einfach so ein hyper respektierter Ex-Spieler ist. Ich meine, man darf nie vergessen, in England war der ja sowieso nicht ein Halbgott, aber natürlich sehr, sehr hoch angesehen. Der war jahrelang Kapitän von Manchester City, als die auch angefangen haben, alles zu gewinnen. Das darf man nie vergessen. Da war er Kapitän der Mannschaft und auch Abwehrchef. Und insofern hat er natürlich sehr viel Respekt aus dieser Zeit. Und viele Spieler kennen ihn. Mein Leroy Sané oder so, der hat noch mit dem zusammengespielt. Die kennen den. Und man hofft darauf, dass er einfach als so ein bisschen wie Nuri Sahin auch beim BVB einfach mit so einer Persönlichkeit auftritt, auch wie Xavi Alonso. Wie Xabi Alonso auch bei Bayer Leverkusen. Einfach so ein Ex-Spieler, der hohes Ansehen hat bei vielen, die noch nicht mal so viel jünger sind als er selbst. und insofern dann auch ihn respektieren und seine Aussagen respektieren und vielleicht auch dann so ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Das war zumindest dann bei Burnley auch der Fall, als es vielleicht manchmal ist mit einem 50-jährigen Trainer. Weil du natürlich mit so einem Xabi Alonso kannst du auch besser connecten als 30-Jähriger. Ich meine, gerade Xhaka, der benimmt sich so gut wie noch nie in seiner Karriere wahrscheinlich. Also ich verstehe so ein bisschen die Herangehensweise, jüngerer Trainer, Ex-Spieler, der wirklich hohes Ansehen hat, den auch viele respektieren und der auch mit den Spielern connecten kann. Das ist ja auch das, was Fabian Hürseler jetzt immer wieder so ein bisschen versucht hat auszudrücken, auch wenn er kein guter Ex-Spieler war oder kein Hochangesehener. Hat er immer darüber gesprochen, ja, ich habe so diese freundliche Autorität, ich kann mit meinen Spielern eine Sprache sprechen, weil wir sind ein Alter und ich habe da einfach eine bessere Connection vielleicht als manch anderer Trainer. Und
Travis Scott.
Deshalb kann es funktionieren, kann natürlich auch schief gehen, aber ich glaube, die Bayern haben auch gemerkt, dadurch, dass sie ja jetzt bei der Trainersuche derart auf Granit gebissen haben, überall, dass sie jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld aufbringen müssen, was Vincent Kompany betrifft und eben nicht einfach jetzt sagen, ach, wird nicht Dezember raus, wir holen den nächsten Trainer. Die Bayern haben jetzt gemerkt, wie schwer es ist, einen Top-Trainer an Land zu ziehen, weil sie natürlich auch jetzt nicht die beste Reputation haben, was ihren Trainerstuhl betrifft. Ich habe gehört, der ist wackeliger als Nico Beckspins Internet.
Das hält bisher aber ganz gut. Ich hatte nämlich für mich eigentlich so eine These überlegt, dass der Großangriff, den Uli Hoeneß angekündigt hat, dass der nicht in der nächsten Saison schon komplett durchschlagen wird. Aber nach deinen Ausführungen denke ich, dass es ja vielleicht doch schon spannend sein kann, wie die aufeinander, also dass sie aufeinandertreffen werden.
Ich denke einfach, dass Leverkusen nicht so stark sein wird, ne? Also das ist auch,
ja,
also ich meine, die Bayern, ob die jetzt in der Champions League wirklich mal sehen. Also wir müssen auch jetzt mal sehen, wie Harry Kane auftritt nach der Europameisterschaft, bei der er alles andere als gut war und überhaupt nicht fit. Das ist sicherlich auch ein Knackpunkt, was die Bayern betrifft auf internationaler Ebene. Aber deswegen habe ich Ulis angesprochen, der in der Bundesliga mit seiner Art, mit seinem Dribblings, der müsste normalerweise da einen Scorer nach dem nächsten verbuchen, also Vorlagen oder Tore, weil der einfach so explosiv ist am Ball und immer wieder diese klassischen Robben-Moves ja auch macht, also vorhin rechts nach innen reinziehen und dann entweder einen schnittschnellen Pass oder direkt einen Abschluss suchen. Und deshalb glaube ich, solche Spieler sind einfach wie gemacht. Und auch so ein Palhinha, in der Bundesliga müsste der ja schon sehr dominant sein im Sechserraum. Und das reichte ja zumindest für die deutsche Meisterschaft. Man darf bei Bayer Leverkusen auch nie vergessen, die haben schon ein bisschen overperformed in der Vorsaison. Viele späte Treffer und auch teilweise ein paar Siege, wo sie echt nicht so viel Output hatten offensiv. Und wenn jetzt echt Frimpong wegfällt als so ein 1-gegen-1 Spieler und vielleicht Jonathan Tah, mal sehen. Smarte Move im Übrigen, Garcia zu holen von Girona, der dann der Backup für Granit Xhaka ist, weil Xhaka ja doch auch irgendwann wahrscheinlich auf dem Zahnfleisch laufen wird, was er ja schon gegen England gemacht hat, als er mit Muskelfaser das einfach mal 120 Minuten abgerissen hat.
Leute, um mal kurz das Niveau wieder ein bisschen zu senken, ne, weil hier gerade Uli Hoeneß gesagt hat. Schöne Headline von Postillon. Seltene Krankheit. Mediziner rätseln, warum Uli Hoeneß sein Maul nicht halten kann.
Herrlich, wollte ich nur mal kurz sagen. Machen wir weiter mit den Thesen, nach dem?
Ja, ist ja gut. Hätte ich gewusst, was meiner These folgt, hätte ich sie vielleicht anders formuliert.
Um ehrlich, es muss auch übrigens nicht jeder von euch zu jedem Thema eine These haben, das ist auch gut, ne? So machen wir das
ja jetzt. Nächster Block.
Nee, das war ja meine These. Ich will noch eine Sache kurz sagen. Oh. Grundsätzlich, worüber wir nicht gesprochen haben, hier hin oder her respektiert. Ich finde ja grundsätzlich mal geil, den Kulturwandel, den vermeintlichen, den Bayern damit vollzieht, den sie natürlich nicht vollziehen werden, weil sie ihn rausschmeißen werden, sobald sie das Finale daheim in Gefahr sehen. Aber grundsätzlich ein Kompany mit seiner Art, auch mit seiner Herkunft und bei Bayern München zu haben, ich finde das schon eine Zäsur oder eine Trendwende, die ich eigentlich nur begrüßen kann. Allein glaube ich nicht dran, dass sie ihn machen lassen würden. Punkt.
Kann er gar nicht, aufgrund der Konstellation in diesem Verein. Uli Hoeneß hat auch keinen Respekt vor Vincent Kompany. Kannst mir noch nichts erzählen.
Voll. Glaube ich auch.
Werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Nico, hast du eine These? Ich habe eine komplett. Das ist jetzt schwer zu sagen.
Habe ich doch eben schon gesagt. Meine These ist eigentlich die, dass der Großangriff, den Uli Hoeneß angesprochen hat, dass der nicht vollzogen wird in der Saison 24-25. Also, dass Bayern München nicht alles wegdominieren wird. Was für mich bedeutet, auf keinen Fall Double, gut, vielleicht Meisterschaft, aber nicht so deutlich. Im Pokal mal gucken und Champions League sowieso nicht.
Ich tue mich noch ein bisschen schwer. Ich verstehe natürlich den Punkt in Richtung Hoeneß auch, aber mal abwarten, was jetzt mit dem Verein auch intern passiert ist, aufgrund dieser komplett missratenen Trainersuche. Das kann auch so einen Verein ein bisschen verändern. Mal sehen oder auch nicht. Mal gucken. Vielleicht ist auch dann Max Eberl in 3 Monaten entmachtet, weil natürlich Kompany am Ende ein Eberl und Christoph Freund Transfer war. Ich habe noch eine These zur Bundesliga, ganz kurz. Ich denke, dass die weiter an, zumindest ein bisschen an Attraktivität verlieren wird. Das liegt nicht unbedingt daran, dass es jetzt noch mehr Teams gibt mit kleinerer Fanbase. All the respect zu gegenüber von Holstein Kiel und so weiter. Ich glaube einfach, dass der Liga so ein bisschen die guten Storylines fehlen. Also diese Dortmund-Bayern-Storyline, die gibt's nicht mehr. Und ich finde jetzt so diesen Kampf Bayern gegen Bayer Leverkusen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Gassenschlager. Und irgendwie fehlt zu der Liga so ein bisschen was, was man hochjazzen kann, um noch ein paar Fans reinzuziehen, damit die sich auch den 22. Spieltag reinziehen und anschauen und eben nicht sagen, ah, ich skipp das mal und schaue mir dann nur Saisonfinale notfalls an und nur ein paar Topspiele. Also deshalb hat die Bundesliga, der fehlt so ein bisschen an so diesen markanten momentan, an irgendeinem Gigantenkampf.
Ist kein Kassenhauer?
Gassen?
Ich mochte eben das Wort Gassenschlager. Also, das fand ich sehr eine schöne Wortkreation.
Aber ist nicht ein Gassenfeger?
Nee, ein Gassenhauer.
Ist mir egal, das war aus deiner Zeit, 1925, die goldenen ja. 20er mit Kai Rippe. Aber du kannst ja gleich reingrätschen, vielleicht siehst du es anders, aber ich denke eben, dass irgendwie fehlt, weißt du, es fehlt auch so ein bisschen bei den Trainern jetzt, Sahin gegen Kompanie ist
also,
jetzt auch nicht.
Also ne? Ist es total richtig, weil du hast auch in der Derby-Kultur, da fehlt so ein bisschen was. Also Pauli HSV wäre zweite Liga gewesen, gibt es nicht. Schalke Dortmund wissen wir, gibt es auch nicht. Dortmund gegen Bayern, der Klassik, heißt ja nicht irgendwie Klassiko, German Klassiko. Also inzwischen freuen wir uns ja über Leipzig gegen Wolfsburg, den Plastiko. Mir fehlen so ein bisschen, ja, Gladbach gegen Köln gibt's nicht. Ich weiß, also ist offene Frage, was jetzt irgendwie das relevanteste Derby ist. Werder HSV naja, gibt's auch nicht.
Wir wissen ja beide, was das relevanteste Derby ist.
Ja, aber also sag du gerne mal, ich müsste jetzt
Bayern Hertha gegen Union Augsburg.
Funktioniert auch nicht. Also
ja genau, aber das fehlt. Also im Grunde, wenn man es runterbrechen würde, Hertha BSC fehlt dieser ersten Bundesliga und allein deswegen ist sie unattraktiv geworden.
Ja, das ist total richtig. Vor allem Hertha wird sich auch umgucken. Wie viele Spieler hat Hertha im Moment im Kader, Tommy?
35.
Ja, aber Cottbus hat ungefähr 20 kaputt getreten.
Genau. Nach einem Testspiel gegen Cottbus dann nur noch 30.
Nur noch 13. Aber das ist auch ein Thema für sich. Aber wie gesagt, zurück zur These von Konstantin. Also es stimmt schon, also dass dieses Fußball, what it's meant to be, die Derby-Kultur, die heißen Fanschlachten, das nimmt halt immer mehr ab, weil halt irgendwie die fanstarken Vereine, siehe Köln, jetzt auch wieder in die zweite gehen. Und du hast vor allem keine Derbys mehr. Ne? Also das finde ich auch schon eigentlich schlecht. Und dann hast du am Ende auch für die Auslandsmärkte insbesondere halt klar die Bayern-Spiele, die Dortmund-Spiele wahrscheinlich, aber so diese Erster gegen Zweiter-Spiele. Aber ansonsten fehlt dir so ein bisschen das Narrativ für die Auslandsvermarktung.
Und dir fehlt auch so ein bisschen, ich meine, ne? Aber Ralf Rangnick zum Beispiel, ne? Als der mit Hoffenheim hochkam oder auch damals mit RB Leipzig oder auch zuvor, was der natürlich immer geschafft hat, auch wenn dann seine Teams nie die Bayern entmachten konnten, der war immer so ein bisschen aggressiv und ja, wir haben das jetzt sogar in unserem Intro dabei, mit Ralf Rangnick, wenn er sagt, ne, wenn ihr schön Fußball sehen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Das war ja immer sein Angriffsmodus gegenüber den Bayern oder selbst früher Christoph Daum, der das immer mal versucht hat, lang, lang ins Her, aber man kennt noch diese legendären Auftritte, Daum gegen Hoeneß. Also irgendwie auch so dieses Duell zwischen zwei Charakterköpfen, zwischen zwei Trainern, eben auch Klopp gegen Heinkes etc., das fehlt der Liga auch. Das kann nämlich schon Leute auch noch ein bisschen dann in den Bann ziehen, auch so die etwas neutraleren Fans oder jene, die eben beispielsweise einen Verein in der dritten Liga haben und ansonsten die Bundesliga eben nur verfolgen, wenn jetzt was Spannendes da passiert und ansonsten eben nur ihren eigenen Verein dann irgendwie unterstützen und supporten. Und momentan ist das nicht so. Natürlich auch jetzt bei den Trainern selber. Xavi in allen Ehren ist natürlich schon fast wieder so ein großer Saubermann und so ein Gentleman. Gegen den kann man gar nicht sein, aber irgendwie natürlich, er wird jetzt auch kein Feuer entfachen in der Bundesliga in dem Sinne.
Bin mal gespannt, wie sich Stuttgart entwickelt. Also die haben ja jetzt auch finde ich von der Fankultur echt, die haben da extrem viel Heritage, eigentlich eine super geile Fußballbrand, top Saison gespielt, coolen Trainer, auch cooles Team. Jetzt muss man mal abwarten, weil sich da ja auch einiges durchmischt.
Wir hatten ein cooles Team, ne?
Ja, genau, sie hatten ein cooles Team. Ja. Jetzt muss man mal gucken, Demirovic finde ich jetzt auch nicht so schlecht, ein Transfer. Und jetzt muss man aber trotzdem mal gucken, wer da noch steht am ersten Spieltag. Also Geld sollten sie zumindest jetzt im Moment haben. Und das ist, also da habe ich mal ein größeres Fragezeichen, ob die quasi ihr Niveau halten können und ihren Hype. Würde mich freuen, auf jeden Fall.
Schauen wir mal, gehen wir zu Themenfeld Nummer 2, das internationale Champions League, Club WM, UEFA Nations League.
Boah, ist das langweilig.
Oder was anderes. Na Kai, was hast du denn für eine These?
Das ist meine These übrigens.
Also die Club WM, das ist, ich sag mal, für den deutschen Raum ein schwieriger bis irrelevanter Wettbewerb, der allerdings für den internationalen Raum USA, Asien wahrscheinlich eine sehr hohe Relevanz haben wird. Leider, muss man ja so ein bisschen sagen. Also wer glaubt, dass die Club-WM, wenn sie richtig durchgeführt wird, sich perspektivisch nicht durchsetzen wird international, ist leider, glaube ich, auf dem Holzweg. Nichtsdestotrotz ist es ein Wettbewerb, den ich überhaupt nicht brauche. Mal gucken. Also halte ich nichts von.
Ich habe eben eine These, oder Nico, willst du? Ich habe da eine These dazu, genau zur Club-WM.
Mach gerne mal.
Ich habe nämlich eine, das hat nicht nur mit der Club-WM selber zu tun, aber die Vereine selber sind schon interessiert daran. Das liegt auch am Startgeld und an den Prämien, die man da gewinnen kann. Also zum Beispiel der FC Barcelona war überhaupt nicht erfreut, dass er eben nicht teilnehmen kann an der nächstjährigen Club-WM, weil 20 Millionen Minimum Startgeld, also ich glaube 50 Millionen kannst du am Ende einstreichen. Das ist natürlich schon eine signifikante Summe für eigentlich nahezu jeden Verein, zumal in Zeiten von Financial Fairplay ist es einfach was du natürlich direkt in deine Bilanz nehmen kannst, auch für Manchester City und Co. Und ich glaube, dass eben solche Dinge wie Nations League und auch die ständigen Wettbewerbe und die Vielzahl an Spielen dazu führen wird, dass die Top-Vereine ein bisschen umdenken werden. Jetzt ab spätestens kommendem Jahr heißt, die werden ihre Kader nochmal verbreitern, werden mehr Spieler holen und werden so weniger als jetzt immer wieder die Besten in jedem Spiel einsetzen. Das erlebst du ja jetzt noch. Also jetzt hast du eigentlich immer so, die besten Spieler werden bis auf vielleicht ein paar Garbage-Time-Games zum Ende der Saison hin, werden eigentlich immer eingesetzt. Und ich kann mir vorstellen, weil auch die Spielergewerkschaften in Frankreich und England Sturm laufen und weil die ganze Diskussion gerade in England und Frankreich echt an Fahrt aufnimmt, dass einige Vereine umdenken und sagen, okay, wir müssen unseren Kader verbreitern, wir werden jetzt 30 Spiele haben und mit 30 Spielern dann in die Saison gehen und eben unseren Top-Stürmer nur noch 25 Mal spielen lassen, weil es anders nicht mehr geht. Du hast jetzt schon bei der Europameisterschaft gemerkt, dass einige Spieler einfach komplett im Eimer sind und nicht mehr die Top-Leistung abrufen können. Also ich kann mir vorstellen, dass sich ein bisschen was verändert, gerade so auf dem Top-Niveau.
Aber ich sag dir eins, also das ist halt ein wahnsinniges finanzielles Risiko für alle Mannschaften, die halt nicht safe an diesen Wettbewerben teilnehmen. Ne? Also das ist ein Riesenunterschied, ob du 10 Spieler mehr für im Schnitt, keine Ahnung, wahrscheinlich 5.000 bis 800.000 Euro im Kader hast oder nicht. Also das zerfrisst dir quasi deine komplette finanzielle Planung und das ist nicht so einfach, wie du das darstellst. Also Bayern München,
nur um die,
ja,
die
kann
Top-WM
das machen.
Teilnehmen, ne? Also es geht jetzt wirklich um die Top-Vereine.
Das stimmt, aber ich glaube, es sind auch alle Mannschaften betroffen, die halt Nationalspieler abstellen. Also es gibt ja genug Wettbewerbe und ja, für die Club-WM, da ist es am höchsten, aber auch gerade für diese Leute, die auf der Klippe irgendwie zur Euroleague und zur Conference League stehen und sich überlegen müssen, hey, zusätzlicher Wettbewerb, wie viel mehr Mann brauche ich im Kader, um halt in allen auf allen 3-4 Hochzeiten noch ausreichend mitzutanzen. Also man unterschätzt immer, wie viel Kosten dann tatsächlich durch Spieler und Staff, also durch zusätzliche Spieler bei Mehrbelastung gebunden werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele da erstmal auf Sicht fahren und sagen, ey, das kann ich finanziell, das ist zu viel Risiko, weil wenn ich dann irgendwie verkacke und mich nicht qualifiziere und dann irgendwie dann doch nochmal irgendwie 2 Jahre länger Spieler auf der Payroll habe, das ist für die echt schwierig zu finanzieren.
Ich sehe im Gegensatz dazu so ein bisschen das Problem, dass wenn du so Spieler hast, gerade so auf wichtigen, signifikanten Positionen wie Stürmer, ne, wo wenig rotiert wird, dass schon einige Vereine jetzt auch merken, okay, wir haben dann eben so einen Harry Kane, der jetzt bei der EM einfach nicht mehr fit war. Und das kann dann auch mal die Bayern betreffen, hinten raus. Nur als Beispiel, oder Lewandowski war auch nicht mehr fit bei Barca. Oder auch der eine oder andere Innenverteidiger, der einfach dann ausfällt, weil er überspielt ist. Und das wird dich ja finanziell dann trotzdem noch mehr kosten eigentlich, weil du dann eben nicht deine Top-Spieler auch in einem wichtigen zum Beispiel Champions League Viertelfinale einsetzen kannst, weil du sie vorher kaputt gemacht hast durch ständige Startelf-Einsätze in der Liga. Also ich kann mir nur vorstellen, dass der ein oder andere Verein sagt, wir müssen ein bisschen umdenken, weil dieses alte Modell auch, was irgendwie Guardiola ja hatte in den 2010er noch, bevor er zur Bahn gegangen ist, bei Barca, als er irgendwie gefühlt 16 Spieler hatte im Kader. Ich glaube, das Modell irgendwie funktioniert langsam nicht mehr. Gibt es andere Thesen?
Ja, ehrlicherweise ist der Ursprungsgedanke, den Kai quasi impulshaft hier rausgehauen hat, das Modell langweilig. Ich weiß nicht, wie es am Ende der K.O.-Phase der Champions League sein wird. Und dieses neue Modell fühlt sich auch nach einer kompletten Überlastung an, Club-WM dann hinten ran, das alles, was ihr gesagt habt, alles, was in den Medien steht, Nations, es ist einfach zu viel. Und ich merke, dass so die Freude an dem, was so eine Europameisterschaft wieder in mir ausgelöst hat, zumindest in der Gruppenphase, selbst in der K.O.-Phase wurde es dann schon schwieriger, dass ich echt ein bisschen Angst habe, dass die Liebe zu diesem Sport gerade wieder arg strapaziert wird. Vielleicht ist das auch ganz subjektiv und ganz impulshaft oder so, aber das kann man ja gar nicht alles highlighten. Weißt du, was ich meine? Also du brauchst ja Highlights, um Liebe für was zu empfinden.
Ich glaube, also es gibt halt viele finanzstarke Märkte, die haben halt keine relevante Heimliga. Ne? Also wenn du die Chinesen oder die Inder nimmst oder auch Südostasien mit Abstrichen auch USA und MENA, Saudi-Arabien-Liga wird jetzt natürlich größer. Also für die gibt's, glaube ich, gar nicht genug Fußball, weil die gucken sich ja im Zweifel sowieso nur die Highlight-Spiele von den großen Teams an und haben halt nicht dieses Grundrauschen an, ich gucke ja meine heimische Liga und den Pokal. Das ist dann eher so Beiwerk. Und diese Märkte sind halt im Moment die FIFA und teilweise auch UEFA-seitig den Turnierkalender bestimmen. Wahrscheinlich auch irgendwann von den Länderspielen. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass es da nochmal irgendwann ein Turnier dazu gibt. Ne? Also ich habe auch schon den Überblick zwischen diesen vielen Supercups verloren, wer da noch gegen wo spielt, irgendwie UEFA gegen CONMEBOL und dann Champions League-Sieger gegen Euroleague-Sieger, also es gibt ja permanent irgendwelche komischen Supercups, die keiner nachvollziehen kann. Und auch da befürchte ich, ist es nicht ausgereizt so. Und die schlecht dran sind halt die starke einheimische Ligen haben. Das sind halt insbesondere die Europäer. Die Südamerikaner haben sie auch, aber die sind da, also da sehe ich auch keine Fußballsättigung. Aber für uns wird's schwer.
Ja, zumal natürlich so das Thema Sättigung ist immer interessant ist, weil das hatte ich jetzt vor kurzem in einer anderen Sendung als Thema und es gibt ja keine so richtigen Beweise, dass es quasi eine Sättigung gibt, ne, weil trotzdem die Einschaltquoten bleiben gut und es kann natürlich aber trotzdem langfristig oder mittelfristig dazu kommen, dass dann irgendwann das Interesse abnimmt und vielleicht irgendwo dann doch diese Übersättigung zumindest in Europa stattfindet. Das ist natürlich dann auch ein Thema für die Fußballsaison 2024-25 für unsere Staffel 2 bei Schöner Neuer Fußball. Themenfeld Nummer 3, die Culture. Wer von euch hat da eine richtig geile These?
Tommy, die musst du eigentlich raushauen, weil du sitzt ja quasi auf dem Parkplatz von der Culture im Moment gefühlt.
Ja, jetzt, ne? Darf ich wieder was sagen, ne? Wenn es um internationalen Fußball geht, darf ich nichts sagen.
Natürlich nicht.
Nee, da hast du auch nichts.
Jetzt geht es hier wieder um Trikots, Tommy. Zum
internationalen Fußball ist Piontek.
Ja. Völlig albern.
Da kannst du in 5 Jahren, vielleicht in 5 bis 7 Jahren wieder mitreden.
Ach, da ist er dann Union-Fan, oder was?
Also, Leute, ich sage euch nochmal eine Sache kurz, weil ihr mich ja nicht habt zu Wort kommen lassen. Die wichtigste These für den internationalen Fußball ist natürlich die, dass Real Madrid alles zerschießen wird, was nicht bei 3 auf dem Baum ist.
Das ist keine These, das ist Fakt.
Also das wird so demütigend, glaube ich, teilweise. Weil ich nämlich glaube, dass sie jetzt nicht einfach nur noch in der letzten Minute das 2-1 machen, sondern einfach direkt alles nur noch 4-0 gewinnen. Aber
ist aber schon ein bisschen bitter, ne? Also wir haben jetzt auf eine kontroverse These gewartet und dann kommst du ja mit Real Madrid. Wobei das Toni Kroos lose Real Madrid. Aber natürlich wichtigster Abgang bei Real, eindeutig Nacho ist weg. Der ist jetzt auch ein in the Middle East. Hast du was zur Culture, Tommy? Komm, das ist jetzt eigentlich genau dein Thema. Du sitzt jetzt auf dem Parkplatz der Baller League, hast jetzt schon wahrscheinlich 17 Influencer vorbeilaufen.
Können wir das nicht ein bisschen zuspitzen, weil Culture ist ja zu breit. Also wir wollten das ja anfliegen über die Jerseys.
Nö, das war einfach nur, Jersey war nur ein Beispiel, Kai. Ich habe dir doch das Konzept rumgeschickt. Kannst du dich mal bitte dran halten?
Zum Thema Jerseys. Also was mir aufgefallen ist, und ich werde meine These dann, während ich darüber spreche, gedanklich formulieren, ist, Kappa ist ja nun weggegangen von Venezia, also quasi der Verein oder die Konstellation, die diese ganze Jersey-Culture ja so institutionalisiert hat in den letzten Jahren, und ist jetzt gegangen zu Versailles. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Kappa-Versailles-Trikots, geshootet im Schloss, Wahnsinn eigentlich.
Mega geil.
Großartig. Das heißt, meine These ist, Kappa wird auch dieses Jahr das absolute Nonplusultra sein, was Jersey Culture angeht und geile Trikots.
Ich finde ja persönlich Macron, oder wie auch immer die ausgesprochen werden, Macron, dass die hauen ja ein geiles Jersey nach dem nächsten raus.
Macron, ja.
Zum Beispiel Spahn, die aus der Serie C.
Ne, die sind richtig geil.
Die sind, welches?
Die Schiri-Trikots.
Habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe nur in einem anderen Chat... Habe ich zum Beispiel, also Spal habe ich gesehen, die ja mittlerweile nur in der Serie C spielen, nachdem sie mal in der Serie A waren, aber egal. Ultra geile Jerseys, noch ein paar andere, mega, mega cool einfach. Also die hauen schon gutes Zeug raus, aber ja, insgesamt ist aus deiner Sicht Kappa so der Dominator momentan, was die...
Ja, natürlich. Ja. Also was Ästhetik angeht, ist das Wahnsinn. Ich meine, man muss schon sagen, die suchen sich halt so kleine Leuchttürme raus und investieren da viel Herzblut und viel Liebe zum Detail und das ist auch richtig geil. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn du so ein ganz klassischer Kappa-Verein bist, da werden die sich jetzt nicht allzu viel Mühe geben. Kai und Nico, ihr wisst das ja.
Ja, die Werder-Trikots waren immer überschaubar. Wobei, also was unterstreicht, denn wir haben letztes Mal auch den anderen Verein gesucht, der neben Venedig irgendwie so zuerst am Start war, das war Athen. Da hatten die auch so ein geiles Trikot aufgelegt von Kappa und ich stimme dir vollkommen bei. Also die sitzen halt wirklich auch vermarktungsseitig neue Standards, weil sie sich einfach, also sie haben das Trikot inzwischen verstanden, wirklich als markenbildend, was ja bei vielen Traditionsvereinen eher noch in den Kinderschuhen steckt. Ich würde gerne gleich mal kurz auf Augsburg eingehen, die das nämlich so ähnlich gemacht haben, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja, fand ich aber nicht schlecht. Also ich meine, es ist, dass die Stadt Augsburg nicht so viel hermacht wie Venedig und Athen, ist klar, aber ich fand trotzdem, dass sie eine gute Geschichte erzählt haben damit.
Sie haben es halt kopiert, einfach eins.
Ja, sie haben es kopiert. Das ist
und dann steht halt WWK-Versicherung vorne drauf.
Ja, also, aber ich deshalb sage ich, wir haben ihre Möglichkeit.
Genau. Du hast ja aber völlig recht. Also wenn das sogar bei Augsburg ankommt, weil zumindest handwerklich waren die Bilder sehr gut gemacht. Es gibt natürlich noch ein anderes sehr, sehr positives Benchmark. Das ist natürlich die Trikotpräsentation von Hertha BSC vom neuen Heimtrikot. Ganz toll inszeniert von einer genialen Agentur.
Kennt man da Leute? Also ist da was bekannt? Oder ist
das, ja, weiß man nicht.
Oder sind die alle im Zeugenschutzprogramm?
Die sind alle im Zeugenschutzprogramm. Okay, also. Aber analog geshootet auf eine Hasselblatt aus den 80ern. Sieht natürlich kein Mensch. Weiß kein Mensch.
Hat das der Valbuena gemacht?
Das ist Liebe zum Detail. Nee, das hat die Luzi gemacht. Aber ist ja jetzt auch wurscht. Also Kappa, nach wie vor Nonplusultra. Macron, du hast recht. Mein Lieblingstrikot von Macron ist tatsächlich bei der Europameisterschaft das goldene Schiri-Trikot gewesen, weil es einfach aussah wie die Uniform von Captain Kirk. weil auch dieses Logo ja ein bisschen so aussieht.
Das stimmt, ja. Das habe ich gar nicht
beachtet. Ich glaube, Zweier hat einmal in dem gespielt. Das war ganz geil. Da gab es so einen Tweet, da sieht man so die drei Schiedsrichter und dann fängt der Tweet einfach so an, der Weltraum, unendliche Weite.
Geil.
Das war sehr, sehr gut. Aber natürlich, um kurz meine These jetzt nochmal zu beenden, ich glaube, Jersey Culture, so wie wir sie kennen, wird in naher Zukunft exzessive Ausmaße annehmen, weil das hat jetzt wirklich jeder begriffen und was ja jetzt auch quasi schon so ein Trend ist, mit dem ich so ein bisschen hadere, ist quasi das Retro-Trikot, weil jetzt plötzlich jeder Fan oder gar nicht Fan-Sympathisant, der irgendwie gemerkt hat, Fußball ist cool, plötzlich mit einem Trikot aus den 70ern rumrennt und so tut, als wüsste er, was das ist. Ja, bin ich ein bisschen ambivalent. Ich habe auch gerne Retro-Trikots, weil ich sie auch einfach gerne sammle. Es wird ein bisschen inflationär verwendet gerade. Also wie alles, es wird sich jetzt ein bisschen einpendeln.
Das ist mir mal auch aufgefallen, da wollte ich, meine These darauf basiert. Und zwar, dass ich jetzt, die Jersey Culture hier in Deutschland, wenn ich jetzt, die letzten zwei Tage, wenn ich da die Warschau runtergelaufen bin, weil es natürlich auch sehr heiß war, waren so viele Jerseys zu sehen, aber auch so teilweise ein bisschen random. Also irgendwie ein Olympique Marseille Jersey und dann habe ich mit einem Kollegen ein bisschen gequatscht und also der kam safe nicht aus Frankreich. Und also ein bisschen, vielleicht ein bisschen inflationär, was aber zu meiner These führt, und da könnt ihr gerne mir widersprechen, nur ich glaube, weil die natürlich die Vereine und die Ausstatter jetzt auch merken, okay, jetzt tragen die Leute auch das alle in ihrer Freizeit. Jetzt müssen wir, wie alle guten Marken, mehr rausbringen als nur einmal im Jahr. Jetzt wird es also in Alternative geben, Alternative 2, Alternative 3, Alternative 4 während der Saison, um einfach noch mehr Trikot-Designs rauszubringen, damit die Leute noch mehr kaufen können, eben dann auch, und dann vielleicht auch noch irgendwelche Designs für den Winter mit langen Arm etc., weil es jetzt eben auch in der Street-Culture voll angekommen ist, auch hierzulande vor allem.
Was ist da jetzt die These?
Ne, das ist einfach, dass wir jetzt viel, viel mehr Trikot-Designs während einer Saison sehen werden für einen Verein.
Naja, weiß ich nicht, glaube ich, geht gar nicht. Nee, du darfst nur drei Trikots rausbringen.
Dann kannst du deine Alternative wieder austauschen und ein neues machen oder so.
Nee, kannst du nicht. Du musst drei Trikots, also ne, Heim, Auswärts, Ausweich, und dann kannst du, glaube ich, noch ein Pokaltrikot machen.
Ja, dann siehst du mal, Pokal, haben
wir schon viertes. Einmal zwei ein Event.
Dann Club WM, genau, hast ein fünftes. Dann Intertoto, vielleicht Hallenmasters, hast ein sechstes.
Ja, genau.
Nimmst du noch an der Infinity League von der Zone Teil, hast du ein siebtes? Ich sag euch, wir finden
das. Naja, schon oder Pre-Match, ne? Pre-Match habe ich jetzt auch schon gesehen, ja. Das haben wir auch bei Deutschland gesehen. Das ist ja durchaus auch ein begehrter Artikel gewesen. Und ja, da kannst du ja dann tatsächlich alles machen, was du willst. Hast doch gar keine
Pre-Match
Vorgaben.
Oder Training. Also
oder Trainer-Jerseys
also
oder sowas vielleicht.
Das finde ich auch interessant, ist übrigens auch ein super Sponsoring-Vehikel, also dass du insbesondere eigene Trainings-Jerseys hast, weil jetzt gerade der Content aus den Trainings, wenn du es halt intelligent machst, und auch teilweise Pre-Match und Post-Match in den Interviews, der geht natürlich schnell viral, so, und wenn du da dabei bist, das ist natürlich hochinteressant, und da hast du sicherlich als Verein noch Möglichkeiten, und was du natürlich hast, ist, wenn du dich außerhalb der DFL-Regularien bewegst, wobei bei der dritten Liga bin ich mir schon nicht mehr sicher, vielleicht weißt du das, Tommy, aber bei unterklassigen Vereinen, vielleicht auch Traditionsmannschaften.
Warum soll er das wissen? Hertha ist zweite Liga.
Ja, aber also es gibt, glaube ich, schon da Möglichkeiten, noch mehr Trikots zu machen. Und wenn du halt schon irgendwie auch eine geile Geschichte mit einem geilen Design erzählen kannst und dich so ein bisschen außerhalb der Richtlinien von DFL und DFB bewegen kannst, dann hast du da echt Chancen, ne? Also mir fällt zum Beispiel ein, dass ich glaube, Como ist es, also und zwar die Frauenmannschaft von Como.
Ja, hoffentlich nicht die Männermannschaft, weil die wollen wir jetzt erstmal nicht reden.
Genau, da ist auch jetzt hier unser Freund Fabregas Trainer, aber da konstituiert sich jetzt halt auch eine kompetitive Frauenmannschaft, die, ich glaube, es ist Nike, ist da als Sponsor eingestiegen, und die wollen sich, glaube ich, auch so ein bisschen als Trikotpartner, sorry, nicht als Sponsor, also Kid Supplier, und die wollen halt da auch stark über die Kultur kommen, und also solche Inseln, die dann halt auch über Nike hart gepusht werden mit dem Thema Frauenfußball, das kann's schon immer wieder geben, und das finde ich auch ganz geil, weil so kannst du natürlich auch Fashion Pieces schaffen, weil im Prinzip ist es ja, sagen wir mal so, der Blowcore Community oder den Hipstern ist es ja eigentlich auch so ein bisschen scheißegal, ob der Verein jetzt irgendwie in den ersten zwei Ligen spielt, weil die setzen ja sowieso auf andere Merkmale.
Im Gegenteil, einfach irgendein random Club aus Kolumbien finden die ja viel geiler.
Ja, genau.
Übrigens.
Also da bin ich mal gespannt, ob das halt irgendwie auch noch mehr ankommt, weil
okay, Tommy, was wolltest du noch sagen?
Ich wollte ganz kurz off-topic.
Ja.
Ungewöhnlicherweise. Am Samstag hat der BFC Dynamo gegen Sampdoria Genua im Sportforum Hohenschönhausen gespielt mit Andrea Pirlo an der Seitenlinie.
Der ist Trainer beim BFC.
Ja, genau, der ist Trainer beim BFC. Und prompt hat der BFC auch gewonnen. 1-0. Anyway, Jersey Culture. Was ich noch sagen wollte, ist, für mich deutlich spannender als dieser Oberbegriff Jersey Culture ist, welche Ausrüster sich jetzt nächstes Jahr durchsetzen werden. Weil da werden die Karten ja auch schon mal wieder ganz schön gemischt. Ich weiß, dass so Ausrüster wie Kraft auf den Markt drängen wollen. Auf der anderen Seite siehst du auch so, keine Ahnung, ne, Castore und Macron und. Und ich bin echt gespannt, wer sich da durchsetzt und wer da auch mit geilen Designs an den Start kommt, weil diese Nike, Adidas, Puma Vorherrschaft, die ist jetzt ja mindestens mal mittelfristig vorbei.
Und glaubst du auch, dass, ich meine, ich sehe es zum Beispiel auch im Motorsport, ne? Da setzt, also es gibt jetzt auch so einen Trend Racing. So Jacken und Shirts und so weiter gibt es jetzt also einige, Lewis, Hugo Boss und so weiter, ne? Die steigen alle ein da und weil das natürlich auch coole Designs dann sein können. Siehst du auch da so ein bisschen einen Trend, dass vielleicht diese ganzen anderen Fashion-Marken jetzt wie Emporio Armani auch noch einsteigen werden? Weil ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Trend nach den Racing-Jackets und so weiter, dass dann irgendwie haben wir dann das Hugo Boss-Trikot für Sampdoria zum Beispiel.
Ja, das Problem ist halt bei diesen Dingern, das siehst du ja auch bei Neapel, du bist halt recht teuer, ne? Also du bist ja jetzt schon bei 130 Euro. Ja. Und wenn du da jetzt einen Hugo Boss trägst, kann sich ja keiner mehr leisten.
Zumal ich mich dann mal frage, ich meine, was ja trotzdem, ich weiß nicht, wie das dann funktioniert, aber an sich die Trikots selber, also wirklich die kompetitiven Trikots, nicht die irgendwelche Polo-Shirts oder whatever, das sind ja trotzdem, die sind ja mittlerweile Hightech, also Adidas und Nike haben ja da wirklich auch viel Arbeit geleistet, Atmos aktiv, dies, das, Ananas. Inwieweit da.
Anders als Kais Nase.
Auch das. Aber über die reden wir heute noch nicht, weil die hat morgen ja sehr einen wichtigen Termin. Ist die Frage, ob dann diese ganzen Brands und Marken wirklich dann auch, also das zumindest leisten können, oder ob die das einfach kopieren können irgendwo?
Ja. Also Shirts ist gar kein Problem. Das Einzige, was wirklich hart ist, sind Schuhe. Also Schuhe, da musst du echt richtig investieren und lange experimentieren, um da wirklich kompetitiv zu sein. Aber so Shirts, das kann inzwischen jeder.
Also es ist wie bei deinem Mikrofon quasi, Tommy.
Ja. Was hast du gegen mein Mikrofon?
Na nix, aber das ist ja auch so ein Import, der aber an sich dann eigentlich identisch ist zu dem Original.
Das ist das Original.
Achso, okay.
Eher, da ist die Frage.
Hast recht. Da steht auch so in der Steuererklärung von...
Nico, sag da jetzt auch mal was zu Jersey Culture. Sag mal, hackt's eigentlich bei dir? Was, sitzt du da in Polen und schweigst in deinen Bart rein oder was?
Nö, bisher seid ihr doch sehr gut dabei und macht ja quasi auch euren Job für eure eigenen Kampagnen, die gerade laufen, die ich jetzt, glaube ich, mitgekriegt habe. Ich persönlich habe so ein bisschen Sorge davor, dass das
Ganze... Erzähl doch mal von deiner Kampagne, Nico. Erzähl doch mal von deiner Kampagne.
Keine Slap von Nico Backspin hier.
Nein, das ist, warum seid ihr so aggressiv? Das ist gar nicht so gemeint. Ganz im Gegenteil. Aber ich bin halt, was den Ganzen angeht, sehr, sehr hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite es total geil finde, wenn sich solche Dinge entstehen und auf der anderen Seite ich immer so ein bisschen Gefühl davon habe, wenn wir auf anderen Stellen immer von Fußballkultur und Kurve und sowas alles sprechen, ob dann die Art und Weise, wie Trikot-Culture, Jersey-Culture, quasi auch in der Fashion, der bisschen High-Fashion ja voll mit vereinnahmt und mit ausgeschlachtet und mitgenommen wird, ob ich das so cool finde irgendwie. Ja,
du würdest sagen, es ist kulturelle Aneignung. Ja,
ich sehe deinen Punkt.
Ich lass mich den kurz zu Ende bringen, also der Punkt, aber weil ich einfach glaube, ey, am Ende des Tages ist eh schon immer schwierig und schlimm genug, wenn dann du ein Trikot von deinem Verein tragen möchtest und du bist einfach ein Fan und dann steht im Zweifel irgendeine Werbung drauf, die du nicht haben möchtest. Und da können wir alle in der Runde, glaube ich, genug davon Liedchen singen, dass wir da irgendwelche komischen Logos drauf waren, die keiner haben möchte. Aber du trägst es trotzdem wegen dem Verein und am Ende sorgt das Design dafür, dass du vielleicht mal was Schönes und was Besonderes hast und dann gibt es mal den besonderen Moment, wo mal kein Sponsor drauf ist, Tommy, oder das Event-Trikot mal der Sponsor mal auf seine vegane Variante hinweist. Und jetzt kommen von der anderen Seite ganz viele Menschen und nehmen genau das, was vorher jahrelang verpönt war und machen es zu Trend und schick, fleischen das einmal durch. Und in 2 Jahren interessiert die das alle nicht mehr. Wenn ich sogar mitkriege, dass auch in meinem Umfeld Leute, die nichts mit Fußball am Hut haben, auf einmal mit individuell gestalteten Trikots von irgendwelchen Culture Brands rumlaufen, finde ich das ja irgendwie cool. Aber als der Fußballpurist fühlt sich das irgendwie, weiß ich nicht richtig an. Könnt ihr mir folgen?
Ich finde so den Punkt, also den ich dann aufmachen würde, weil ich habe gerade von den Racing-Designs gesprochen, was ja interessant ist. Also du hast ein paar Sportarten, die über viele Jahre, Jahrzehnte mittlerweile irgendwie mit Mode irgendwie verknüpft waren. Tennis und Golf vor allem, ne? Tennis ja sowieso, das hat ja vieles, das sind ja auch Tennis-Shoes, Sneaker, eine, aber auch Lacoste, diese ganzen Polo-Shirt-Culture und so weiter, war ja immer Tennis so als Inspiration. Aber auf der anderen Seite Fußball ja nie so, dass man wirklich in diese breite Mainstream-Mode hineingegangen ist, Tommy, sondern dass das ja immer ein bisschen abgetrennt war. Und wenn das jetzt passiert, diese Verknüpfung, verlierst du vielleicht so ein bisschen die Fans, die, was heißt verliert, aber das könnte dann die Fans ein bisschen stören, die eben eigentlich nicht mit dieser Mainstream-Mode was zu tun haben wollen.
Ich glaube, das ist ein etwas overengineertes Problem. Was passiert ist, die Vereine verkaufen einfach mehr Trikots, mehr Leute laufen in Trikots rum, die früher welche gekauft haben, kaufen immer noch welche. Tut mir leid, wenn ich das so leidenschaftslos sagen muss. Ich sehe das jetzt nicht als Problem. Ich glaube auch, dass sich das sicherlich wieder einpendeln wird. Grundsätzlich trage ich gerne Trikot. Ich mag, wenn andere Leute Trikot tragen und ich finde da jetzt erstmal eigentlich nur Positives dran. Wenn sie jetzt, weißt du, das Geile ist ja, die Leute rennen ja nicht im Dortmund und Bayern-Trikot rum. Das hätte ich halt unangenehm gefunden, sondern sie suchen sich halt irgendwie coole Vereine oder es spielt auch keine Rolle mehr, ob du international spielst oder Erste Liga oder Zweite. Insofern finde ich das eigentlich cool. Ausnahmslos.
Ja, aber das ist eigentlich ein ganz gesunder Blick darauf, der, wie du schon vollkommen richtig sagst, dann am Ende des Tages einfach ein paar Leute dazu bringt. Und vielleicht bleiben irgendwo auch welche hängen und werden Fußballfans. Und vielleicht ist es einfach nur Style und dann verschwinden sie irgendwann wieder auch. Das kann alles sein, ja.
Die sollen sich verpissen aus unserer Kultur, aus unserer Fußballkultur.
Deshalb, die sollen sich verpissen und gehen dann vielleicht in die alternativen Fußballligen. Das ist Themenblock Nummer 4. Was habt ihr für. Ja, das war klar. Kai ist eigentlich, der lebt nur noch dafür.
Ja!
Er frühstückt Border League. Zum Mittag gibt es ein bisschen Icon obendrauf und am Abend fühlt er sich wie ein King auf der Toilette. Kai,
so. Und dann Infinity League. Ja, ich finde das Thema immer noch super interessant. Border League ist heute erster Spieltag, denn letzte Woche war Draft, dann kommt ab dem 1.9. glaube ich die Icon League. Wir müssen da gleich unbedingt über die Teams reden, das macht eigentlich am meisten Spaß. Da ist jetzt Ende Juli ist der Draft, da wird man dann auch endgültig erfahren, wer so die Spieler sind. Also beide spielen nach meinem Kenntnisstand am Montagabend, weil das auch der einzige Spieltag ist, wo du quasi, wo die Spieler alle spielfrei haben, also insbesondere auch die Amateurspieler. Und ich finde das hochinteressant, wer sich da durchsetzt. Die Ligen sind immer noch unterschiedlich positioniert, wenn ich mir auf die bestehenden Teilnehmer zugucke. Ich gehe mal einmal durch die Icon League, Leon Dreiseitel, Pizarro, Terodde,
Fuß. Ist das eine These, Kai? Oder,
Nein, die kommt jetzt. Ich rede erstmal viel. Henrichs, Reezy, Ashraf. Also long story short, ich würde sagen, etwas fußballlastiger und auch ein Hang zur Popkultur. Sensationelles Team, auch Tusche und Finch. Und Tim Klein. Ja,
sensationell bescheuert. Ey. Was ist das denn? Das ist nicht das letzte Team. Ich gucke das nur, um die verlieren zu sehen.
Das finde ich schon witzig. Während quasi Baller League bleibt unverändert. Nada ist dabei, Trimax ist raus. Geht der wohl zur Kings League, der Trimax? Oh, weiß man's.
Aber wie kannst du eigentlich sagen, Baller League bleibt unverändert, Nada ist dabei?
Und C. Roberto ist nicht C. Roberto.
Nada ist dabei und Trimax ist raus.
Und C. Roberto ist der nicht auch? Tommy? C. Roberto? Was mit dem? Habe ich gelesen irgendwo.
C. Roberto. Ja, vielleicht spielt er noch mal mit, aber der ist nicht. Also long story short.
Aber C. Roberto, ich meine, das ist eine eigene Fußballliga für sich.
Ja, also jetzt lass mich doch mal gleich meine These formulieren.
Du hast leider schon 10 Minuten Anlauf genommen, so wie Tommy Kmür mal
auf Meter. Auf jeden Fall.
Jetzt lass ihn reden, Leute.
Bin ich total heiß auf das Spiel Motor Neu-Fünfland. Von Tusche, Finch und Kleindienst gegen Berlin Underdogs mit Chiago und Fabi Reese. Das dürfte ja dein Team sein, Tommy. Nee. Da gibt es endlich mal.
Nee. Jetzt bist du so. Dafür, also, dass du auf dem Parkplatz stehst, bist du ganz schön destruktiv
gerade. Das ist das heißeste Derby im Fußball dieses
also
Jahr.
Ich muss eine Sache sagen. Ich bin da wirklich zwiegespalten, weil bei Fabi Reese, ich liebe den Jungen ja über alles. Was mich ein
weiß
bisschen,
er das auch?
Das weiß er, glaube ich, auch, ja. Sukzessive wird mir das ein bisschen zu viel abseits des Fußballplatzes mit Podcasts, Interviews, TV-Beiträgen und jetzt noch ein Icon League-Team mit Chiago. Ah, weiß ich nicht. Es ist natürlich eine sehr, so eine Boomer-Meinung, konzentriere dich mal auf den Fußball, aber irgendwie ist ja auch ein bisschen Wahrheit dran. Ich würde mir wünschen, dass er vielleicht ein bisschen wieder sich aufs Spielfeld konzentriert. Ich meine, es stimmt ja trotzdem die Leistung. Vielleicht ist es auch völlig albern, das zu sagen. Wahrscheinlich sogar. Aber das ist so ein Impuls bei mir, auf jeden Fall.
Ja gut, es könnte ja trotzdem vielleicht zu einem gewissen Problem führen, dass dann irgendwann Vereine, also aus dem etablierten Fußball, aus der zweite Bundesliga zum Beispiel, irgendwann, gerade wenn es mal schlecht läuft, dann doch auch so eine Icon League oder eine Baller League oder vielleicht eine Kings League, wenn die nach Deutschland kommt, dann so als Stein des Anstoßes nutzt und sagt, ja Junge, weißt du, läuft gerade nicht bei dir, hast jetzt 7 Spieler nicht getroffen, aber machst den Quatsch mit.
Auch also bei den Fans, stell dir vor, du verlierst schon am Sonntag, ja, weißt du, und richtig bittere Niederlage und dann siehst du den am Montag da mit Thiago rumhüpfen, da denkst du auch schon so, weiß nicht, ob das jetzt so die richtige Priorisierung ist.
Zumal nicht nur Fans, ne, also ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, diese alternativen Ligen spalten ja sicherlich auch so ein bisschen die Gemüter und es ist nicht mal eine Altersfrage unbedingt. Also auch ein 35-jähriger Cheftrainer sagt gleich dir, ey, ich kann mit dem Zeug nichts anfangen, tut mir leid. Also und ich will, dass meine Spieler sich auf den Fußball konzentrieren, weil mein Trainerstuhl hängt hier an der ganzen Sache. Wenn wir wieder verlieren, bin ich raus. Und der Typ zockt da mit irgendwelchen Influencern, die meine Tochter sich anschaut.
Er zockt ja nicht. Also er sitzt ja auf der Bank als Teamchef. Also ich verstehe das. Genau, er ist da und natürlich erwartet man als Fan so ein bisschen, dass er am Montagabend die Niederlage reflektiert und alles dafür tut, um irgendwie wieder voranzukommen. Ich glaube nicht, dass das die Realität ist. So technisch gesehen haben Chris Kramer und Neuhaus sind ja auch bei der Baller League dabei, auch noch aktive Spieler, so, also Robert Andrich und Fabi Rehse bei der Icon League, die können ja theoretisch erstmal machen, was sie wollen und vielleicht an ihrem freien Tag, so, und vielleicht müssen wir uns auch damit abfinden, dass auch solche Spieler halt Hobbys haben, sich anders irgendwie positionieren wollen. Und keine Ahnung, früher haben die wahrscheinlich auch dann unter der Woche irgendwie gesoffen. Jetzt sind sie halt auf Twitch. So.
Ja, jetzt saufen sie woanders. Aber das ist natürlich in der Theorie richtig. Nur ich erinnere zum Beispiel an diese Serge Gnabry-Geschichte. Bahn hatte irgendwie einen Tag frei, dann ist er nach Paris zu irgendeinem so einem Modeshooting und das hat mega Aufriss gegeben bei den Bayern. Also ist natürlich klar, du kannst den freien Tag nutzen, wie du möchtest. Aber wenn die Leistung nicht stimmen, werden die Leute immer.
Das wird hier hundertprozentig auch so sein. Ja. Ich weiß nicht bei wem, aber da sind ja auch schon auch Kleindienst, ne? Also ich glaube, dass sie in der Icon League selten vor Ort sein werden. Das ist in der Baller League ja ein bisschen anders. Aber da sind halt einfach genug aktive Spieler, die sich bewusst sein müssen, dass sie dadurch halt ein gewisses Angriffspotenzial schaffen. Vor allem gerade in der, sagen wir mal, im Ultramilieu sitzen ja auch nicht unbedingt die Fans der Icon oder der Baller League oder dieser alternativen Ligen. Das sind ja schon dann tendenziell eher Leute, die wahrscheinlich sonst nicht so häufig im Stadion zu finden sind, aber den Fußball schon lieben. So, und da wird es auch noch Konflikte geben, aber ich finde es nicht so schlimm. Und ich freue mich weiter, dass diese Ligen florieren. Du hast es vorhin schon gesagt, also ich gehe stark davon aus, dass die Kings League dieses Jahr noch nach Deutschland kommen wird. Also die Cosmos hat 60 Millionen für die internationale Expansion geraced von Investoren, die machen USA, die machen Italien, die machen Frankreich und die werden auch Deutschland machen und das irgendwie in absehbarer Zukunft. So, und erstmal finde ich das gut.
Ich habe eine Frage dazu, was jo. Das sportliche Niveau angeht. Was, da seid ihr auch natürlich einen Tick näher dran, weil du, Tommy, vielleicht, weil du da auch schon mehr mitgekriegt hast. Ich habe jetzt vom Restart der Baller League nur ein paar Sachen gesehen, aber bin ich wirklich drin. Ist ja auch so, das größte, in Anführungsstrichen, oder vielleicht eine der größten Herausforderungen wird ja auch immer diese sportliche Entwicklung sein. Es hat sich ja schon gezeigt, dass ganz viele alte Internationale dafür sorgen, dass das Niveau steigt. Aber seht ihr da eine sportlich relevante Liga wachsen oder Ligen wachsen, gerade wenn die auch noch zeitgleich alle nebeneinander spielen? Oder bleibt es also Entertainment?
Ich würde gerne eine Sache sagen. Also ich glaube, dass die schon so ein bisschen ihre eigene Sportart kreieren wollen. Und ich glaube, dass du deutlich weniger Alt-Internationale in der zweiten Saison erleben wirst. Zumindest in der Baller League, weil das ist, glaube ich, so, das brauchten die als Promo-Effekt, aber dass Ailton nochmal spielt, das glaube ich nicht. Also das siehst du ja auch schon so ein bisschen in den Line-Ups, da sind ja auch so die großen Namen oder es gibt nur so ein paar vereinzelte. Also ich glaube, dass die, das soll eher gegen in eine Richtung cooles Futsal werden. Also die wollen die eigentlich gar nicht. Und aber das finde ich sogar richtig cool. Also weil du willst ja nicht den klassischen Fußball kopieren, sondern du willst halt schon irgendwie eigentlich so dein eigenes Format kreieren, was natürlich viel mit dem draußen Fußball gemein hat. Aber eigentlich willst du Spieler haben, die, das ist so ein bisschen wie Feld- und Hallenhockey, ehrlich gesagt.
Also, ja, aber da ist das Problem, Kai. Also das Problem ist trotzdem, das ist das, woran jetzt aktuell, das ist der Knackpunkt aus meiner Sicht, dieses Entertainment scheitert ein bisschen daran, wenn du Fünftligaspieler recrutest. Es tut mir leid.
Überhaupt nicht.
Doch, also, doch, ich habe jetzt einige Spiele gesehen von einigen alternativen Formaten, habe ich gesehen, okay, du siehst eben, es ist eben technisch nicht so stark, es gibt einen Grund, warum jemand in der 5. oder 6. Liga spielt und das hat auch was mit der Technik zu tun und es war dann teilweise eben nicht so richtig, wie gesagt, man kann ein bisschen was verbessern, vielleicht mit Banden und so weiter, man kann sich darüber streiten, wie man es macht, aber da ist es so ein bisschen der Knackpunkt, vor allem natürlich jetzt, es wird auch interessant, weil wir haben die Border League, wir haben die Icon League, vielleicht kommen die Kings League dazu und wenn die alle rekrutieren, ziehen natürlich dann auch immer mehr Spieler aus diesen Amateurligen raus und es wird auch in deinem Kampf um diejenigen geben, die wirklich zocken können, weil, das weiß ich aus eigener Erfahrung, also in der 5. Liga oder so, es kann nicht jeder zocken.
Ich glaube halt aber, dass sie schon eher so die ballgewandten Schnickser auch eher mit so ein bisschen Street Credibility oder Charme haben wollen, als jetzt irgendwie den athletisch starken Mann in der 4., 5. Liga. Also ich bin bei dir. Das ist hier und da, ist das technisch natürlich noch holperig. Vor allem, wenn man das halt irgendwie mit dem Topfußball in der 1. Liga vergleicht. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass ich das immer, dass sich das weiterentwickeln wird und dass es halt dann immer mehr Spezialisten für dieses Format geben wird, die dann halt eigentlich gar kein Draußenfußball, sag ich mal, spielen wollen.
Werden wir sehen. Das wird natürlich auch ein Thema sein dann in den nächsten Ausgaben, wenn wir dann mit Staffel 2 beginnen bei Schöne Neuer Fußball.
Da müssen wir ausführlich drüber reden,
absolut,
Leute.
Absolut. Das kam auch viel zu kurz in der 1. Staffel, ne?
Das kam zu kurz,
ja,
richtig.
Ja, das müssen wir nochmal zum Thema machen. Also, ja. Ich meine, wir heißen ja nicht umsonst so. Das ist ja quasi das Format für diese Art von Ligen. Das dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen. Scheiß mal auf Champions League und sowas alles.
Und darüber hinaus, wer genau zugehört hat, es gibt ja auch noch den 5. Themenblock Sportpolitik. Da haben wir jetzt erstmal keine Thesen. Wer die Thesen von uns zur Sportpolitik erfahren möchte, der muss auch reinschalten dann in Staffel 2 von Schöner Neuer Fußball.
Nur weil du jetzt los musst.
Nee, ich muss nicht los. Kai, check mal den WhatsApp-Chat. Ich wurde gerade dazu aufgerufen, hier abzuwickeln. Und dann
In die Richtung manövrieren. Wir haben ja noch 10 Minuten. Tommy, wie sieht's aus? Hast du schon?
Ist bei dir. Komm, wir schießen jeder eine These und die lassen wir unbeantwortet. Dann können wir die in der zweiten
Saison. So wollte ich eigentlich die ganze Zeit haben, aber dann kam Kai und hat vorhin gar keine These formuliert.
Aber Tommy, wie sieht's aus? Sind alle Leibchen verteilt bei der Baller League? Kannst du noch eine These für die Sportpolitik, für das Sportbusiness raushauen?
Ja, vorher möchte ich lasse euch immer erst reden und dann platziere ich meine Thesen. Kurz noch sagen, ich glaube übrigens, dass du durchaus als Fünftligaspieler auf so einem Platz durchaus besser sein kannst als ein Bundesligaspieler, weil einfach ein anderes Skillset gefragt ist. Also, dass das technisch schlecht ist, das würde ich bestreiten. Das siehst du auch vor allem in dem Tempo und in der Intensität, wenn du live vor Ort bist mal. Aber woher sollst du das auch wissen? So,
Seid doch jetzt nicht so zickig hier, Kinder. Ist
doch so, Mann, ey. Weißt du, dann, Tommy, geh du aufs Feld.
Ich merke schon, diese Staffel muss langsam zu Ende gehen, damit hier nicht so rumgemault wird.
Tommy, geh du aufs Feld. Komm, jetzt.
Ja. Also, was ich zum Vereinspolitik, Sportpolitik, es ist jetzt nur bedingt sportpolitisch, aber meine These ist, dass sich die DFL und DAZN nicht mehr einig werden. Steile These.
Okay. Ich glaube, die werden sich einig.
Meinst wir du? Lassen doch jetzt
der
so stehen.
Der Richter wird sich einig, ja.
Wir lassen das
ja,
jetzt
wir lassen
so
das
stehen.
Okay, Kai, hau eine raus, komm.
Ist nicht richtig steil, aber als großer Liebhaber des Fußballs der Frauen glaube ich, dass sich das immer mehr als sportkommunikative Plattform international etablieren wird und dass es für dass immer mehr Sponsoren in den Frauenfußball investieren.
Sehr schön. Nico, und ich glaube in der steilen These, dass das, was der Ligue 1 passiert ist, nur der Anfang ist von einer Bereinigung der Blase im europäischen Fußball, die noch einige Verantwortliche und Vereine in Angst und Schrecken versetzen wird.
Okay, und ich meine These ist, je näher die WM 2026 rückt, desto mehr werden nicht nur US-amerikanische oder nordamerikanische Organisationen sich einmischen, sondern auch die doch oft auch sehr selbstbewusst auftretenden Institutionen aus Nordamerika, die werden sich immer mehr einmischen in den internationalen Fußball und versuchen da ihre Agenda dann voranzubringen und das wird ein interessanter Clash.
Ich glaube, Donald Trump verbietet Fußball einfach.
Das kann auch sein. Das ist richtig. Werden wir rausfinden. Und weil wir gerade
auch aber ziemlich mau. Es ist ziemlich mau, dass du für die kommende Staffel eine These für die WM 2026
raushaust. Nein, die WM 2026
rückt. Die wir dann ja gemeinsam auf unserer gemeinsamen schönen neuen Fußballtour durch die USA ja hautnah auch nochmal gegenprüfen könnten.
Ja, jetzt kommentieren und Tickets gewinnen.
Ja, zum Abschluss dieser Staffel 1 habe ich einen folgenden Vorschlag. Wir machen das jetzt einfach, weil wir müssen noch ein bisschen, weißt du, damit wir auch wirklich befreit in Staffel 2 reingehen. Es ist manchmal wichtig, in Beziehungen einfach mal richtig Luft abzulassen. Wir können jetzt auf drei einfach mal uns gegenseitig allen die Meinung geigen. Was haltet ihr davon?
Oh ja, ich fange an.
Also. Nein, wir können durcheinander die Meinung geigen. Okay,
nacheinander, komm. Ein Feedbackbogen am Ende.
Jeder. Ja, richtig. Die Meinung. Also ich möchte allen vorausstellen, wir haben da wirklich irgendwann, ich weiß auch gar nicht mehr wann und warum, beschlossen, diesen Podcast aufzunehmen. Wenngleich wir, glaube ich, nur bedingten Mehrwert für unsere ZuhörerInnen geschaffen haben, hat mir das große Freude gemacht und ich freue mich auf die zweite Staffel. Es ist eine tolle Runde. Ihr seid coole Typen. Ich habe euch sehr, sehr gern und es macht immer Spaß. Ich freue mich immer auf die Aufnahme. Es ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag. So.
Ja, Tobi, das ist so schlimm. Das ist genau das Gleiche. Und ich schließe an mit etwas, das ich in meinem Leben, glaube ich, schon 6857 Podcasts produziert habe, in einer Abfolge von zwei Folgen hintereinander, aber es noch nie hatte, dass ich so viel technische und organisatorische Probleme hatte, ein Format durchzuziehen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und es hat mir selten emotional so viel geschmerzt, wie zu wissen, dass ihr guten Typen auf mich warten müsst, damit wir gemeinsam Podcast machen können. Und das wiederum zeigt mir, bei dem ganzen Quatsch, den wir machen, und egal, ob das 60.000 Menschen, ist mir ehrlicherweise scheißegal, weil auch mir es immer nur darum geht, mit euch über Fußball zu reden. Und das ist mir vorhin bewusst geworden, als ich so sauer war. Manchmal denke ich mir so, ach, scheißegal, dann machst du es halt später. Und ich habe richtig so Schmerzen gehabt, weil ich euch enttäuscht hatte. Und meine Voraussage für die nächste Staffel ist, dass ich besseres Internet habe, wenn ich im Ausland bin.
Also, ich gieße jetzt mal hier ein bisschen Wasser in den Fusel. Was wahnsinnig.
Feuer heißt das.
Was wahnsinnig nervt, ist die Terminfindung. Also es ist so anstrengend. Und also was dann wahnsinnig viel Spaß macht, sind die Vorgespräche. Da werden wir sicherlich auch mal ein Best-of irgendwann veröffentlichen. Also wenn wir das mal legal durchbekommen. Aber das ist cool. Aber es wäre schön, wenn wir in Staffel 2 einfach ein bisschen stringenter werden. Es ist noch nicht SNF Daily, aber SNF Bi-Weekly wäre doch schön.
Alles klar, abschließend. Nico, wenn du noch einmal AirPods benutzt, dann gibt's echt Stress. Und Kai, ich habe da gerade gesagt, du sollst das Mikrofon muten, du hast wieder nicht gemutet. Und ja. Tommy, wenn du jetzt nicht bei der Border League zumindest einen Spieltag dabei bist, dann ist unsere Freundschaft vorbei.
Alles klar, ich laufe auf jetzt. Ich ziehe mich um und laufe auf. Und dann mache ich so eine geile Kugel.
Du kotzt mich alles an hier. Um den Nico Backspin mal zu zitieren.
Letzte Kleinigkeit, Tommy. Nur so, das ist eine Sache zwischen uns. Aber dieses Paket von einem deiner Kunden, das ist noch nicht angekommen bei mir. Ich weiß nicht genau, wo das untergegangen ist, aber vielleicht könntest du dann noch mal in der Versanddatei nachfragen.
Leute, ich erkläre euch mal ganz kurz, was ist der Crashkurs, Influencer-Marketing. Man redet von Tier 0, Tier 1, Tier 2 und Tier 3.
Und wir sind einfach
Tier 4. Vier.
Du Sackgesicht. Tschüss. Ja.
Hab euch lieb. Tschüss. Macht's gut.
Bis bald.
Also, liebe Ciao. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Seid bald dabei. Wir starten mit Staffel 2 und ihr merkt, die Stimmung ist am Kochen. Also, es gehen die Grüße raus in den McDrive, zu Kai ins Wartezimmer und zu Tommy Kmür ins Auto. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss.